Wir kommen dann, ich will nur darauf hinweisen, wir haben noch 9 Wortmeldungen vorliegen. Das sind 2 Fragerunden, sodass wir dann die Mittagspause auch vielleicht danach ansteuern können. Dann hätten wir den Komplex, wenn Sie einverstanden sind, abgearbeitet. Ich finde, da sind wir ganz gut im Zeitplan. Dann darf ich jetzt das Wort erteilen der Justizministerin des Landes Niedersachsen, der Frau Heister-Neumann. Bitte schön, Frau Kollegin Heister-Neumann.
Ich habe eine Frage an Herrn Professor Müller-Graf und an Herrn Glück. Und zwar ist das, ist das Stichwort EU auch schon gefallen, auch im Zusammenhang mit Richtlinien und Verordnungen. Und ich habe an Sie die Frage, könnten diese Beratungsergebnisse oder die Art der Beratung nicht auch Auswirkungen haben auf die Weiterentwicklung der Europäischen Union beziehungsweise die Sicht des Bundes auf die Weiterentwicklung der Europäischen Union? Und zwar im Sinne von einerseits dem Grundsatz der Stärkung der Subsidiarität der Entscheidungsebenen bezüglich bestimmter materieller Sachverhalte, einerseits, andererseits aber auch im Hinblick auf die Stärkung der Parlamente gegenüber der Exekutive, also gegenüber den Verwaltungen und der Bürokratie. Und das dann im Ergebnis im Interesse der Bürgerinnen und Bürger, die diese Gesetzgebung, die diese Verantwortlichkeiten dann wirklich noch verstehen wollen. Also die zunehmende Zentralisierung über viele, viele Jahre erfolgt ja auch in Richtung EU. Und ich habe den Eindruck, dass wenn man sich in diesem föderalen System Bundesrepublik stärker hinsichtlich dieser Gewichtung Gedanken macht, dass das sicherlich auch für die EU oder auf die EU eine Auswirkung haben könnte und dass die Sicht des Bundes dann vielleicht auch etwas differieren könnte hierzu.
Danke. Vielen Dank, Frau Kollegin Heister-Neumann. Jetzt hat das Wort Herr Dr. Landsberg vom Deutschen Städte- und Gemeindebund. Bitte schön.
2 Fragen, einmal an Professor Hennecke und einmal an den Professor Mayer. Herr Professor Hennecke, Sie haben dargestellt, dass der neue Artikel 84 einen Durchgriff auf die Kommunen verhindert. Das haben wir auch begrüßt als kommunale Spitzenverbände. Meine Frage ist, was ist, wenn ein bestehendes Leistungsgesetz verschärft wird und dadurch für die Kommunen neue Lasten entstehen? Wenn ja, ist das geregelt? Wenn nein, wie könnten wir das regeln? Die zweite Frage an den Professor Mayer. Es ist eben schon diskutiert worden, aber ich würde es gerne noch mal wegen der politischen Bedeutung formulieren. Die Bundespolitik ist im Moment ja dabei, Familienpolitik als Thema zu entdecken. Das halte ich auch für richtig. Und ein Vorschlag ist zum Beispiel, den Kindergartenbeitrag umsonst zu erlassen. Wäre der Bund nach der hier vorliegenden Reform berechtigt, direkt oder über die Länder zweckbezogen die Finanzierung der Kindergartenbeiträge zu übernehmen? Wenn nein, hätten Sie einen alternativen Vorschlag, denn das ist ja ein wichtiges Gestaltungselement der Politik, was wir hier möglicherweise abschneiden. Vielen Dank.
Vielen Dank. Jetzt Herr Dr. Dressel für die SPD-Fraktion. Bitte schön.
Meine Frage richtet sich an die Herren Professoren Mayer und Scharp. Und zwar ist letzte Woche eine Ausarbeitung der wissenschaftlichen Dienste herausgekommen, nachdem der Anteil der Zustimmungsgesetze in der 14. Wahlperiode von 55 auf 25 und in der 15. Wahlperiode von 51 auf 24% gefallen wäre, wenn die vorgeschlagenen Regelungen da schon gegolten hätten, beides unter ohne Beachtung von Artikel 84 und 104a in der vorgeschlagenen Neufassung. Meine Frage ist, halten Sie die Zielsetzung der Föderalismusreform Gesetzgebung unter Berücksichtigung und kritischer Würdigung dieser Ausarbeitung für quantitativ erfüllt? Und welche qualitativen Risiken sehen Sie im Zusammenhang dieser Reduktion mit den vorgeschlagenen Artikeln 84 und 104a?
Vielen Dank. Jetzt hat das Wort zur Frage der Kollege Burgbacher für die FDP-Fraktion.
Herr Professor Wieland, ich möchte noch mal anknüpfen an die Äußerung, die mich sehr gefreut hat, zur Reform der Finanzverfassung und bei Ihnen und bei Professor Kirchhoff gerne noch mal nachfragen. Die Kritik an der Föderalismusreform bewegt sich ja auf der einen Seite von der Position, dass die Leute sagen, wir bekommen einen Flickenteppich und sind damit auch international in der Wettbewerbsfähigkeit geschwächt. bis auf der anderen Seite, wo eben die Befürworter gerade sagen, wir bekommen mehr Wettbewerb und aus diesem Wettbewerb auch innerhalb des Staates werden wir entsprechende Vorteile ziehen. Meine Frage nun nochmal, wie würden Sie sich äußern zu dem Vorwurf Flickenteppich? Meinen Sie nicht auch, dass gerade die Lex Posterior-Regelung da schon eine Rolle spielt und dass man über die nochmal nachdenken sollte? Und sehen Sie die Vorteile aus dem Wettbewerb auch dann gegeben, wenn wir nur die erste Stufe haben, ohne eine zweite Stufe, nämlich die Reform der Finanzverfassung?
Vielen Dank. Jetzt abschließend dieser Runde Frau Kollegin Tillmann für die CDU-CSU-Fraktion.
Eine Einschätzung von Herrn Professor Kirchhoff und Herrn Professor Huber zu der Frage Verhältnis 104a3 im Verhältnis zum Artikel 106. Herr Professor Scharf hat eben bedauert, dass wir nach 104a3 Satz 1 nur bei Geldleistungsgesetzen die Möglichkeit haben, dass der Bund mitfinanziert. In der Vergangenheit haben die Länder diese Möglichkeit häufig genutzt, um sich die Zustimmung zu Gesetzen, ich sage mal in Anführungsstrichen, abkaufen zu lassen. Glauben Sie, dass es sinnvoll ist, den 104a3 auch auf geldwerte Sachleistungen auszudehnen? Oder halten Sie es für sinnvoller, die Gesamtaufgaben mit den Gesamteinnahmen nach Artikel 106 im Finanzausgleichsgesetz zu regeln?
Vielen Dank, Frau Kollegin Tillmann. Jetzt in die nächste Antwortrunde. Herr Kollege Glück, Sie haben das Wort auf die Frage von der Frau Kollegin Heister-Neumann. Bitte schön.
Ja, Frau Ministerin, zunächst einmal die 70% sind die gegenwärtige Zahl, die genannt wird. Wir sollten eigentlich auf Dauer nicht akzeptieren, dass es so hoch ist. Aber das ist natürlich die andere Frage, die nur europäisch zu regeln ist, dieser Zentralismus, der hier praktiziert wird. Inwieweit sich dann zu dem Europabezug etwas verändern wird, ist ein Stück weit natürlich spekulativ, aber wenn die Länder in ihrer eigenen Rechtsfindung und die Länderparlamente in eigener Beschlussfassung sich damit konkret auseinandersetzen müssen, was europäische Regelungen sind, könnte es eine doppelte Wirkung haben. Einmal eine auch realistische Bezugsebene der Länder zu der europäischen Wirklichkeit und auf der anderen Seite aber auch eine intensivere Auseinandersetzung im Hinblick, was ist in Europa notwendig. Also eine insofern Rückwirkung auf die politische Debatte in Deutschland. Und man kann natürlich dann die Dinge nicht mehr einfach auf den Bund abschieben. Diesen Mechanismus hat es ja auch. Die Länder müssen ihre eigenen Dinge selbst verantworten. Wenn man ehrlich gesagt, ist es natürlich auch oft so, dass die Landespolitik dann gelegentlich den Bund oder Europa einfach als Blitzableiter benutzt und sich nicht mehr mit der notwendigen Klarheit zu eigenen Regelungen bekennt. Insofern könnte diese Transparenz im Sinne der politischen Kultur wechselseitig von Nutzen sein. Aber das wird dann erst die Zukunft zeigen müssen.
Vielen Dank, Herr Glück. Jetzt Herr Professor Hennecke auf die Frage von Herrn Dr. Landsberg.
Ja, Herr Landsberg, Sie haben für den kommunalen Bereich die zentrale Frage angesprochen und knüpfen damit im Grunde an das an, was Herr Mayer vorhin gesagt hat, dass man auch die Übergangsregelung sozusagen lesen soll. Wir haben in der Kommission ist ja über Übergangsregelungen selber gar nicht gesprochen worden. Wir haben jetzt in 125a Satz 1 eine Regelung, ich lese Ihnen mal in der entscheidenden Passage vor, die heißt Recht, das als Bundesrecht erlassen worden ist, aber wegen der Einfügung des Artikel 84 Absatz 1 Satz 6 nicht mehr als Bundesrecht erlassen werden könnte, gilt als Bundesrecht fort und kann durch Landesrecht ersetzt werden. Das heißt also, dass Zuständigkeitsbestimmungen, die wir insbesondere in Sozialleistungsgesetzen haben, im Kinder- und Jugendhilferecht, im SGB 12, bei der Grundsicherung und so weiter, dass diese Regelungen, sofern nicht das Bundesverfassungsgericht, das sich in diesem Jahr damit noch zu beschäftigen hat, sie nicht schon nach altem Recht für verfassungswidrig erklärt, weiter gelten. Jetzt sagt der 84, ist ein Problem der Überleitungsregelung. Der 84 will etwas anderes. Der 84 will, gerade auch im Verbund mit dem 104a4 neu, mit der Zustimmungspflicht des Bundesrates bei wesentlichen Kostenfolgen, Folgendes. Sie ändern beispielsweise, wie es in der Koalitionsvereinbarung ausdrücklich vorgesehen ist, das Kinder- und Jugendhilferecht, wenn bestimmte Betreuungsquoten nicht erreicht werden, ab dem Jahre 2008. Da werden also neue Pflichten begründet. Nach diesen neuen Pflichten, die begründet werden, die dürfen auf die Kommunen nicht mehr übertragen werden nach dem 84. Das Verbot greift, das hält der Bund ein. Der Bund macht ein materielles Gesetz. Die Länder müssen diesem materiellen Gesetz im Bundesrat zustimmen. Denn es ist ein Gesetz mit wesentlichen Kostenfolgen nach 104a 4 neu, sodass also hier insoweit die Sache rund erscheint. Jetzt besteht folgende Gefahr, dass die Länder dann weiterhin sagen werden, und jetzt nehmen wir keine Aufgabenübertragung auf die Kommunen vor, denn wir haben ja schon seit 1922 im Reichsjugendwohlfahrtsgesetz und dann abgelöst durch das KJHG und jetzt das SGB VIII, die jetzige Bestimmung im § 69, wo drin steht, wer zuständig ist, nämlich die Kommunen. Das heißt also, wir könnten, wenn sich die Länder auf den Standpunkt stellen sollten, bei einer schon vorhandenen Zuständigkeitsregelung bei neu begründeten Aufgaben des Bundesgesetzgebers gar nichts mehr zu tun, sozusagen die Kommunen ins Auslaufen lassen. Das ist von der Arbeit der Föderalismuskommission nicht intendiert gewesen. Und Sie finden einen versprengten Begründungssatz in der Begründung zu Artikel 84, das ist hier in der ausliegenden Bundesratsdrucksache 178, die Seite 35, also zu Artikel 84, 9. Absatz, heißt es, Adressat für Aufgabenübertragungen durch den Bund sind die Länder. Eine Aufgabenübertragung auf die Kommunen kann nur noch durch Landesrecht erfolgen, für das das jeweilige Landesverfassungsrecht maßgeblich ist. Hier wäre es schön gewesen, aber es kann intentionsmäßig nur so sein, dass damit jede materielle Aufgabenregelung, egal ob völlig neu begründet oder ausgeweitet, jede materielle Aufgabenregelung nach Inkrafttreten der Grundgesetzänderung gemeint ist. Die Übergangsregelung, wie gesagt, der 125a hilft insoweit uns nichts. Es geht um ein Auslegungsproblem des Artikel 84. Das kriegt man in die Textfassung sprachlich so nicht hinein, aber in die Begründung kriegte man es. Und das ist, denke ich, etwas, was Ihrem Interesse Rechnung getragen werden müsste, damit hier nicht ein rundes Regelungskonzept verabschiedet wird, was dann sozusagen in der konkreten Relevanz für die Kommunen sich sonst als schlechter darstellt, als es eine Konnexitätsregelung wäre. Wenn man Konnexität geregelt hätte, was nicht gewollt wäre, hätte es diese Problematik nicht gegeben. Die hätte ab dem Tag, wo man ein neues Gesetz gemacht hätte, gegolten und damit wäre die Fragestellung erledigt gewesen. Und insofern, das ist ja hier auch breit beschrieben worden bisher in der Anhörung, wir stehen ja nicht sozusagen im Zeitalter der Ausweitung des Leistungsstaates durch Konzipierung völlig neuer Gesetze, die wir noch gar nicht angedacht haben, sondern in der Modifikation bisheriger Sozialleistungssysteme, möglicherweise auch unter dem Gesichtspunkt von Versicherungsleistungen und Staatsleistungen in der Neuzuordnung schon vorhandener Aufgaben. Und insofern ist, denke ich, dieses die zentrale Frage, die hier einer Bekräftigung bedürfte, dass es hier der Artikel 84 sich auf gänzlich neue und auf ausgeweitete bisherige materielle Regelungen, also auf alle Regelungen, die ab Inkrafttreten des Grundgesetzes bundesgesetzlich erlassen werden und wesentliche Kostenfolgen haben und sich auf den kommunalen Bereich auswirken, erstreckt.
Vielen Dank. Jetzt Herr Professor Huber auf die Frage der Kollegin Tillmann.
Zunächst würde ich meinen, dass es relativ nahe liegt, Geldleistungen, Geldwerte, Sachleistungen gleich zu behandeln, was dazu führen würde, dass man im Artikel 104a Absatz 3 eine entsprechende Ergänzung vornehmen müsste. Wenn ich die Begründung richtig im Kopf habe, haben Sie aber unter Geldwerten Sachleistungen auch Geldwerte Dienstleistungen verstanden. Und da wird die Sache problematischerweise stärker in die Verwaltungshoheit der Länder und die Führung des Verwaltungsverfahrens und Personalkosten geht. Da könnte ich nicht empfehlen, hier die Regelung des 104a Absatz 3 anzuwenden. Wenn man den Text deshalb eng versteht und der objektive Regelungsgehalt, hat einer meiner Vorredner in der ersten Runde gesagt, zählt, dann wären die geldwerten Dienstleistungen nicht dabei. Dann, glaube ich, hätte man kein Problem, das im Artikel 104a Absatz 3 entsprechend zu ergänzen und den Rest den Deckungsquotenverfahren zu überlassen, weil das die allgemeinen Finanzzuweisungen im Rahmen des Finanzausgleichs betrifft. Aber über die Frage, ob die geldwerten Dienstleistungen, was die Insolvenzberatung etwa betroffen hat, auch erfasst sein sollten, sollten Sie noch mal nachdenken. Ich würde eher davon abraten, das hier runterzufassen und es beim Wortlaut belassen.
Vielen Dank, Herr Professor Huber. Jetzt Herr Professor Kirchhoff auf die Fragen der Kollegen Burgbacher und Tillmann.
Ja, wenn ich gleich auch mit der Frage an Frau Tillmann beginnen darf. Ich sehe das etwas ähnlich. Das Problem ist eigentlich mehr ein Problem definitorischer Art. Wie bekomme ich die üblichen Verwaltungsleistungen, die ja auch Dienstleistungen sind, also Erteilung einer Baugenehmigung, Wie komme ich da zu einer definitorischen Trennung gegenüber besonderen Dienstleistungen der Verwaltung, ob das Pflegeleistungen sind, ob das die Schuldnerberatung ist oder Ähnliches. Wenn man da etwas Vernünftiges finden würde, dann würde ich auch sagen, diese besonderen Dienstleistungen gehören in den 104a, weil sie gleichwertig sind wie Sachleistungen oder unmittelbare Geldleistungen, weil sie austauschbar sind, Substitute. Wenn das nicht geht, muss man das Ganze in ein einheitliches Ausgleichssystem tun. Und andere Möglichkeiten gibt es, andere Möglichkeiten praktischer Art gibt es fast nicht. Also ich glaube, das Problem liegt mehr darin, eine vernünftige Definition zu finden, wie man Dienstleistungen außerhalb des üblichen Verwaltungsangebots definieren kann. Wenn man das hat, dann erledigt sich das Problem von selber.
Vielen Dank. Jetzt Herr Professor Mayer auf die Fragen von Herrn Dr. Landsberg und von Herrn Dr. Dressel.
Also Herr Landsberg, das ist natürlich ein Problem der Kommunen, was das Altrecht angeht. Und es könnte gelöst werden, habe ich mir gerade überlegt, wenn man das Prinzip übernehme, das ich im Übrigen vorgeschlagen habe, aber während der ganzen Beratungen umsonst, nämlich wenn der Bund eine Kompetenz aufgibt an die Länder, soll er gefälligst das dazugehörige Recht mit aufgeben. Und diese intelligente Lösung hat schon der Parlamentarische Rat für das Reichsrecht gehabt. Der hat geschrieben, Reichsrecht wird jetzt verteilt nach den Kompetenzträgern. Also das Reichsbeamtengesetz wurde in einem Akt Bundesbeamtengesetz und damals, ich glaube, 9- oder 10-faches Landesbeamtenrecht. Damit ist ganz klar, dass die Verantwortung in dem Augenblick, wo die Verfassung die Kompetenz überträgt, auch für die Gesetzesmaterie, die vorhanden ist, bei den Ländern liegt. Und wenn Sie das haben, dann würde eine Verschärfung jetzt auf Bundesseite dieses Gesetzes dazu führen, dass die Konnexitätsklausel innerhalb des Landes Anwendung findet. Das wäre eine Lösung Ihres Problems. Aber ich weiß nicht, ob der Rechtsausschuss nicht vielleicht offener ist für solche Überlegungen als die Koalitionsverhandlungen, nicht Koalitionsverhandlungen, ist falsch, also die Verhandlungen, die zwischen den verschiedenen Mächten in der Bundesstaatskommission gepflogen worden sind. Ich halte das immer noch für eine sehr vernünftige Regel. Wenn der Bund Kompetenzen aufgibt, soll er das dazugehörige Recht mit aufgeben. Das soll automatisch Landesrecht werden. Herr Dressel, also die Ausarbeitung des wissenschaftlichen Dienstes ist außerordentlich verdienstvoll. Das muss man mal vorweg sagen. Zweitens, man muss die Einschränkungen lesen, die die gemacht haben. Und die sind ganz gehörig. Und drittens, man muss wissen, was man vor 4 Jahren unter ganz anderen Bedingungen gemacht hat, ist von dem ist nicht sicher, ob man es jetzt so machen wird. Das heißt, der Unsicherheitsfaktor ist außerordentlich groß. Und ich sehe insbesondere in dem 104a4, den neuen, sehe ich ein Einfallstor, zumal wenn man es nur noch ausweitet auf Dienstleistungen, die man nicht so richtig einschränken kann, das unkalkulierbar ist, dieses Einfallstor. Und deswegen kann man das nicht akzeptieren. Aber ich hatte ja fast den Eindruck, dass ein gewisses Kopfnicken bei der Vorstellung da war, dass man alles in 103a3 unterbringen kann und beide Seiten eigentlich damit zufrieden sein können. Dankeschön.
Vielen Dank, Herr Professor Mayer. Jetzt Herr Professor Müller-Graf auf die Frage der Ministerin Eister-Neumann.
Ja, herzlichen Dank. Das waren zwei Fragen. Einmal die Stärkung des Subsidiaritätsprinzips auf europäischer Ebene durch diese Reform und das andere die Auswirkung dieser Reform auf die Beteiligung der nationalen Parlamente bei der Rechtsetzung durch die Europäische Gemeinschaft. Erste Frage, kann diese Reform das Subsidiaritätsprinzip auf europäischer Ebene stärken oder hat es Auswirkungen? Da muss man unterscheiden. Man muss unterscheiden beim Subsidiaritätsprinzip, ob man davon spricht, dass es geht um die Ausübung vorhandener Kompetenzen durch die Gemeinschaft oder aber, ob es gewissermaßen perspektivisch, primärrechtspolitisch, verfassungsvertragspolitisch geht, um die Zuweisung von Kompetenzen. Subsidiarität hat ja grundsätzlich zwei verschiedene Facetten, einmal Kompetenzausübungsregel, zum anderen Kompetenzzuweisungsregel. Was die Kompetenzausübung geht auf Gemeinschaftsebene, also das, was ist, gibt es eine einschlägige Norm im EG-Vertrag, den Artikel 5 Absatz 2, und der blickt auf das Verhältnis bei der Subsidiarität zwischen europäischer Gemeinschaft und Mitgliedstaaten. Er untergliedert also nicht noch die Mitgliedstaaten in weitere Ebenen. Die Formulierung lautet, ich habe mir das kurz mal aufgeschlagen, die Gemeinschaft wird nur tätig, sofern und soweit die Ziele der in Betracht gezogenen Maßnahmen auf Ebene der Mitgliedstaaten nicht ausreichend erreicht werden können und daher besser auf Gemeinschaftsebene erreicht werden können. Nun wird man sicherlich hier mit einbeziehen können, wenn durch eine Reform wie diese bestimmte Aufgaben dann besser erledigt werden in der Bundesrepublik Deutschland durch die Umschichtung der Kompetenzen. Nehmen wir einen Fall, in dem dann die Länder zuständig sind, dann wird das zumindest, wenn 25 Länder gefragt werden, wie die Aufgaben bewältigt werden, von der Bundesrepublik aus dann zu dem Ergebnis führen können, dass man sagt, durch diese Reform werden diese Aufgaben besser erledigt. Es ist aber völlig spekulativ, welche Wirkung das dann gesamtgemeinschaftlich hat, wenn die anderen ihre Aufgaben weiterhin nicht gut genug erfüllen. Davon zu unterscheiden die Kompetenzzuweisung und das Gesamtverständnis der europäischen Gemeinschaft. Sie werden bemerken, ich spreche immer von europäischer Gemeinschaft, weil da ja die eigentliche rechtliche Musik spielt und da ist es supranational. Rahmenbeschluss ja in der dritten Säule der EU. Aber gleichwohl das Verständnis für das Subsidiaritätsprinzip, da würde ich doch denken, dass eine gelungene Reform des Föderalismus in der Bundesrepublik durchaus auch ein Argument ist für ein stärkeres Verständnis eines subsidiären Aufbaus der Europäischen Union in der politischen Diskussion. Das ist ein Argument, das kann man offensiv vortragen. Man kann darauf hinweisen, das funktioniert ja, das geht ja. Umgekehrt, wenn eine Tendenz in die Richtung geht, dass man eben doch eher sich das beste Modell von einer unitarischen Gestaltung erwartet, dann wird natürlich auch das Pulver nass für Subsidiaritätsargumentationen im Verhältnis von Gemeinschaft zu den Mitgliedstaaten. Das, denke ich, drängt sich nachgerade auf, eine solche Entwicklung. Die zweite Frage war die Auswirkung dieser Reform auf die Beteiligung der nationalen Parlamente. Hier ist ja ein Ausgangspunkt, zumindest eine Orientierungsrichtung. Dieses zweite Protokoll zum Verfassungsvertrag in seiner neuen Fassung. Nun ist der Verfassungsvertrag in seinem Schicksal ganz ungewiss und deshalb gibt es das deutsche Begleitgesetz dazu, das im Wartestand liegt oder in einem Schlaf vergleichbar Kaiser Barbarossa. Es muss etwas ganz Gehöriges, Neues passieren, dass es aus dem Schlaf erweckt werden kann. Da geht es um die Beteiligung an der europäischen Gesetzgebung im Frühwarnsystem. Es geht dann natürlich auch Beteiligung, das ist aber nicht im Protokoll, sondern das ist eine andere Frage, in der Passerelle-Klausel. Außerdem Rechtsschutzmöglichkeiten. Überall da kommt, wie es von der gemeinschaftsrechtlichen Seite aus genannt wird, auch die zweite Kammer ins Spiel. Und daraus kann man natürlich schon schließen, dass entsprechende Umschichtungen in der internen Kompetenzordnung sich insoweit auswirken werden. Das ist dann eine Folge. Da, wo es ausschließliche Länderkompetenzen neu gibt, ist dementsprechend natürlich der Bundesrat in dieser, aber auch das ist eine rechtspolitische Perspektive, in dieser rechtspolitischen Perspektive dann dementsprechend anders und tendenziell stärker beteiligt.
Vielen Dank. Jetzt Herr Professor Schaap auf die Frage des Kollegen Dressel.
Ja. Die Analyse des wissenschaftlichen Dienstes ist, das ist jetzt schon mehrfach gesagt worden, mit ganz großen Unsicherheiten behaftet, die ganz unvermeidlich sind. Beispiel bisherige Praxis 84.1. Wenn man unterstellt, dass der Bundesgesetzgeber bisher die Verfahrensregelungen und die Organisationsregelungen zum großen Teil ohne Notwendigkeit erlassen hat und man dann unterstellt, dass die künftig eben unterlassen werden, solche Regelungen, dann kommt man zu einer sehr großen Reduktion der Zahl von Zustimmungsfällen. Wenn man andererseits unterstellt, was auch vielleicht auch nicht total realistisch ist, dass diese Verfahrensregelungen vom Bundesgesetzgeber nicht einfach zum Spaß erlassen worden sind, sondern dass dahinter schon sachliche Begründungen und vielleicht auch Notwendigkeiten gestanden haben, dann wird die Reduktion sehr gering ausfallen. Im Übrigen muss man sich ja klar machen, dass in unserer Grundverfassung des Föderalismus, wo die Bundesgesetze von den Ländern auf eigene Kosten ausgeführt werden, es nicht eine Regel geben kann, die sagt, wir müssen die Zustimmungsrechte des Bundestags um jeden Preis reduzieren. Denn die Länder haben legitime gliedstaatliche Interessen an der Mitwirkung dort, wo ihre Verwaltungszuständigkeit vom Bund gestaltet wird und dort, wo ihnen finanzielle Lasten aufgebürdet werden für den Vollzug von Bundesgesetzen. Das ist legitim und das kann man auch gar nicht beseitigen wollen, das Zustimmungsrecht in diesen Fällen. Das Problem bisher waren die Fernwirkungen der Einheitstheorie. Das heißt, dass die Länder nicht nur die Möglichkeit erhielten, gegen Verwaltungsregelungen und gegen Finanzlasten vorzugehen, sondern dass sie mit Hilfe des Bundesratsvetos den sachlichen Gehalt des Bundesgesetzes infrage stellen und blockieren wollten. Und diese politische Blockademöglichkeit wird bei 104a4 von Verfassungswegen jetzt festgeschrieben. Nach dem Vorschlag, die Einheitstheorie. Herr Mayer hat darauf hingewiesen, dass die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts hier möglicherweise inzwischen neue Optionen eröffnen würde. Aber wenn dieser Text Verfassung wird, dann wird die Einheitstheorie von Verfassungswegen festgeschrieben bei 104a4. Und bei 104b, darüber haben wir geredet, ist ebenfalls ein Zustimmungsrecht vorgesehen, gegen das der Bund keine Möglichkeit hat, sich zu verteidigen, indem er bereit ist, den Kommunen oder den Ländern die Kosten des Vollzugs zu ersetzen. Das maximiert dann also wieder die Vetomöglichkeiten aus politischen Gründen in Bereichen, in denen ein legitimes Interesse der Länder an Zustimmungsrechten von der Sache her nicht gegeben wäre.
Vielen Dank, Herr Professor Schaap. Jetzt abschließend Herr Professor Wieland auf die Frage des Kollegen Burgbacher.
Herr Burgbacher, zunächst noch einmal zur Finanzverfassung. Da denke ich, sind wir uns völlig einig. Die Finanzverfassung bedarf ebenfalls der Modernisierung. Und wenn diese Aufgabe von den politischen Kräften nicht angefasst wird, wird es beim Ungleichgewicht bleiben, was wir gegenwärtig beobachten können, dass etwa die ostdeutschen Länder ganz wesentlich darauf angewiesen sind, dass sie durch Finanztransfers des Bundes die Grundlagen für ihr politisches Handeln bekommen. Das kann auf Dauer einem Bundesstaat nicht bekömmlich sein. Es muss in der Finanzverfassung eine solche bundesstaatliche Finanzverteilung gefunden werden, dass alle Länder aus eigenem Recht finanziell in die Lage versetzt werden können, ihre Aufgaben zu erfüllen, ihre Staatlichkeit zu verwirklichen. Andernfalls wird der Bundesstaat nach meiner festen Überzeugung sich nicht hinreichend überzeugend modernisieren lassen. Und ich sehe nicht die Möglichkeit, dass man durch Abwarten dieses Problem lösen wird. Mir ist dabei völlig klar, welche gewaltige politische Aufgabe das ist und wie unterschiedlich die Interessen der Beteiligten in diesem Bereich sind. Das andere betrifft die Flickenteppichfrage, die Sie an mich gerichtet hatten. Wie ist das mit dem Abweichungsgesetzgebungsrecht der Länder? Da würde ich zunächst einmal etwas anders, als das bisher hier gesagt worden ist, versuchen wollen, Ihnen auch Vorteile einer 6-Monats-Frist vor Augen zu führen. Ist es denn wirklich erstrebenswert, dass Gesetze so gemacht werden, dass sie unmittelbar in Kraft treten, dann wieder geändert werden, wieder in Kraft treten? Ich unterrichte an der Universität Steuerrecht. Jedes Semester, wenn ich die Vorlesung wieder vorbereite, kann ich sehen, welche Neuregelungen es gegeben hat, welche Neuregelungen inzwischen wieder geändert worden ist und wieder überholt worden sind. Ursprünglich hat man sich unter Gesetz eine etwas grundlegendere Regelung vorgestellt, die tatsächlich auf Dauer etwas ausgerichtet war. Und wenn man Gesetz als Steuerungsinstrument versteht, dann soll es ja auch bei denen, deren Verhalten reguliert werden soll, irgendwie wahrgenommen werden. Und die Annahme, dass jeder das Bundesgesetzblatt liest oder im Internet sich anschaut und dann nach 14 Tagen weiß, was jetzt neues Recht ist, scheint mir etwas kühn zu sein in der komplexen Welt. Also ich könnte dem Gedanken, dass man bei bestimmten Gesetzen zumindest das Inkrafttreten erst nach 6 Monaten hatten, dass alle Beteiligten die Möglichkeit haben, sich darauf einzustellen, durchaus etwas abgewinnen. Würde das also nicht so als Verschlechterung der gegenwärtigen Situation sehen. Was dann die Frage angeht, wie geht es weiter? Wenn also der Bund in diesem Bereich der konkurrierenden Gesetzgebung eine Regelung getroffen hat und dann sind Länder davon abgewichen, da kann ich mir schwer vorstellen, was jetzt in Zukunft für die Weiterentwicklung gelten soll, wenn nicht, dass das jeweils spätere Gesetz gilt. Denn wenn Sie das nicht machen, dann kommen Sie entweder dazu, dass Sie sagen, dann gilt wieder allgemein, Bundesrecht geht vor. Das heißt, das Abweichungsrecht der Länder würde ein Stück weit leerlaufen, weil der Bund dann jeweils sich wieder durchsetzen könnte. Sie könnten dann möglicherweise nicht mehr gleich davon abweichen. Also wenn man beide Beteiligten praktisch in diesem Gesetzgebungsbereich agieren lässt, dann scheint es mir auch konsequent zu sein, die allgemeine Regel zu nehmen, dass jeweils letzte Gesetz gilt, weil die bundesstaatliche Hierarchie ja insoweit aufgehoben ist.